über Einstellungen reden, aber die schon auch zu Krisenmomenten geführt haben, du hast es gerade gesagt, und die NPD dann in den 90ern und 2000ern durchaus erfolgreich in einer parlamentarischen Situation war. Wir haben also die NPD auch in bestimmten Landtagen gehabt, sie sitzt auch heute noch in verschiedenen kommunalen Gremien, sie ist also nicht verschwunden. Und das ist durchaus relevant. Man hat versucht, die NPD mit einem Verbotsverfahren loszuwerden. Das erste Verfahren ist gescheitert, weil nicht klar war, ob Verfassungsschutzmenschen in der NPD eigentlich auch dafür verantwortlich sind, dass die NPD eine völkische, rassistische Partei ist. Das heißt, der Staat musste erstmal seine eigene Rolle innerhalb dieser NPD aufarbeiten. Ist nicht so gut gelaufen. Und das zweite Verfahren ist dann eigentlich auch gescheitert, weil das Bundesverfassungsgericht, was für Parteiverbote zuständig ist, gesagt hat, die NPD interessiert doch eigentlich niemanden mehr. Total irrelevant. Wir verbieten sie nicht, aber sie werden von der Parteifinanzierung ausgeschlossen. Das heißt, sie sind heute nicht mehr so relevant, kriegen keine staatliche Finanzierung mehr. Aber das Verbot, was jahrelang versucht wurde zu erkämpfen, auch gerade aus linken Bewegungen und linken Parteien heraus, ist eigentlich gescheitert. Ja, und das ist nochmal wichtig, weil wir gleich nochmal über bestimmte andere Formate reden werden, was wir heute so versuchen. Und du hast es auch richtig schon gesagt, wir haben ja leider eine sehr traurige Tradition von rechter Gewalt und rechten Morden. Ja, wir haben insgesamt über 300 Menschen, die umgebracht wurden seit 1945, aber aufgrund von Brandanschlägen, Überfällen, rassistischen Mordanschlägen und Attacken. Das ist total relevant, denn da gibt es fast keine Aufarbeitung zu. Es gibt genau ein Buch von einem Autor, der sich damit beschäftigt hat. Es gibt die meisten Versuchen, Aufarbeiten von 1990, weil man immer behauptet, rechte Gewalt ist so ein Ostding. Das hat was mit der ehemaligen DDR zu tun, hat es aber nicht. Es gibt natürlich auch in der alten Bundesrepublik, auch in den 70er, 80er Jahren, unfassbare Anschläge, gerade auf Geflüchtetenunterkünfte, aber auch auf migrantische Personen, die vor allem nach Deutschland gekommen sind, um dort zu arbeiten. Mein Beispiel ist schon auch nochmal der NSU, der Nationalsozialistische Untergrund, große rechtsterroristische Organisation, Riesennetzwerk, die von 2001 bis 2009 9 Migrantinnen und eine Polizistin ermordet haben. Man jahrelang im Umfeld der Opferfamilien gesucht hat. Man hat versucht, nach Clankriminalität, migrantischen Streitigkeiten, familiäre Probleme etc. eigentlich zu fahnden und hat jahrelang nicht darüber nachgedacht, dass es rechter Terror sein könnte. Auch eine blinde Stelle linker Szene, das bereuen heutzutage alles, wissen auch alles, ist heute, wenn Anschläge passieren, viel schneller davon die Rede, okay, was ist das eigentlich für ein Hintergrund? Gibt es rechte Szene, die sich das angeguckt hat? Haben versucht, Leute, sag mal, es gab viele Anschläge auf Dönerläden, Shisha-Bars, ist nichts Deutschland-spezifisches. Aber da genauer hinzugucken. Und es gibt bis heute eigentlich kaum Aufarbeitung dazu. Es sind drei HaupttäterInnen, eine davon sitzt im Knast, die anderen beiden haben sich umgebracht. Aber die ganze staatliche Verwicklung, was wusste der Verfassungsschutz, was wusste die Polizeibehörde, ist bis heute nicht gut aufgearbeitet worden. Der Staat behauptet, er wisse nichts. Dabei wird inzwischen sehr deutlich und sehr klar, dass der Verfassungsschutz sehr früh wusste, wer sozusagen die Hauptakteurinnen des NSU sind, die jahrelang im Untergrund gelebt haben. Und das ist schon eine Tradition, da wegzuschauen, das nicht ganz so ernst zu nehmen, bei rechten Terror immer mal ein Auge zuzudrücken, während das bei linken Strukturen sozusagen immer sehr schnell, sehr groß aufgefahren wird. Auch dazu sage ich gleich noch was. Wir haben in dieser ganzen Gemengelage genau das Erstarken der AfD 2013 gegründet, als genau angeblich vermeintlich nette neoliberale Partei mit so einem Anti-Euro-Kurs etabliert, trotzdem schon immer nationalistisch, immer auch ein bisschen rassistisch. Für Menschen, die sich seit Jahren damit beschäftigen, also keine Überraschung, wo sie sich so hinentwickelt hat. Und man muss aber sagen, dass die AfD es geschafft hat, in den letzten Jahren sich zu radikalisieren, und zwar immens zu radikalisieren, bei gleichzeitiger Normalisierung in deutschen Parlamenten. Also sitzt im Bundestag, schon das zweite Mal auf Bundesebene eingezogen, mit ein bisschen schlechterem Wahlergebnis als vorher. Ja, sie sitzt in fast allen Landtagen, sie ist auch da aus Zweien wieder rausgeflogen, wo wir eigentlich mehr analysieren müssen, was die Erfolgskriterien sind, um so eine rechte Partei auch wieder rauszuschmeißen. Sie sitzt in kommunalen Gremien in einer sehr großen Zahl. Freunde von mir haben gesagt, haben wir nachgezählt, sind genau 6.666 Abgeordnete auf kommunaler Ebene. Zahl ist kein Scherz. Und wir müssen aber vor allem darüber reden, was heißt das eigentlich. Ne? Wir haben über 100 Bundestagsabgeordnete, die verdienen unfassbar viel Geld. Ein Bundestagsabgeordneter kriegt so 10.000 Euro im Monat, ein bisschen mehr. Die haben Mitarbeitende, auch dafür gibt es 21.000 Euro Mitarbeitendenpauschale, also für Personal etc. Wir haben Infrastruktur, da gehören Wahlkreisbüros dazu, da gehören andere Büros dazu, da gehört natürlich immens viel Merchandise, Öffentlichkeitsarbeit etc. dazu und das ist nur der Bund. Und dann kommen wir über die Landtage, wo sie natürlich auch total groß drin sitzen, wo zum Teil Burschenschaftlerinnen mit drin sitzen, so ein paar Reichsbürgeranleihen und andere rechte Strukturen, die wir auch haben. Und es ist total wichtig, da nochmal hinzugucken. Wir haben jetzt dieses Jahr mehrere Wahlen. Wir haben nächstes Jahr eine Bundestagswahl, 2025, da haben wir noch ein bisschen Luft. Aber wir haben jetzt im Juni parallel zur Europawahl, die natürlich auch für die AfD eine immense Rolle spielt, in der Kommunalwahl, und zwar in 9 Bundesländern. Wir gehen davon aus, dass diese 6.666 Mandate sich deutlich erhöhen wird. Das heißt, sie kommen auf der lokalen Ebene in Mehrheiten, wo sie entscheiden können, wie lokale Politik funktioniert. Wir haben gerade eine sehr große Debatte darüber, was passiert dann eigentlich vor Ort? Wer guckt da hin? Wer schaut sich das an? Was passiert mit den anderen demokratischen Parteien? Dazu kann ich gleich noch mal ein bisschen mehr sagen, weil das durchaus eine relevante Größe auch für die Proteste ist, die wir ja in den letzten Wochen und Monaten hatten. Man muss für die AfD sagen, dass sie tatsächlich eine der erfolgreichsten rechten Parteien Deutschlands ist. Sie hat die NPD bei weitem überholt und kommt aber auf diese 30% Ressentiments, ne? Also 30% rassistische Einstellungen in Deutschland hat sie total gut aufgefangen. Es liegt ein bisschen an diesen Krisenmomenten. Genau, sie sagt leichte Antworten, wir geben euch euer Eigenheim, das Auto zurück, Atomkraft würde euch sozusagen die Stromrechnung sparen. Das sind offensichtlich vermeintliche Antworten, die leicht funktionieren und trotzdem ja überhaupt keine Lösungsansätze sind. Darüber sind wir uns vermutlich einig. Wir hatten aber auch, und das ist so relevant, wenn man sich die Protestbewegungen anguckt, ab 2015 Pegida, patriotische Europäer gegen die Islamisierung des deutschen Abendlandes mit lokalen Ablegern, großartige Truppe, wirklich überall, hat auch linke Szenebewegungen gebunden, weil du jede Woche auf irgendwelche Demos musstest und gucken musstest, wer sind die Leute. Die AfD hat schon immer daran sehr gut angedockt, ist deutlich unterstützt worden von all diesen Pegida. Es gab in Berlin ganz Bergida, in Leipzig gab es Legida, also es war wirklich kreativ. Und überall waren sie und waren sehr groß. Und wir merken heute, dass diese Pegida-Bewegungen vermutlich auch unterschätzt worden sind, weil sie auch bis heute eigentlich vor Ort immer andocken können. Ne? Wir haben dann so Nein zum Heim-Diskussion, die kennt ihr ja auch besonders gut, aber bei jeder Geflüchtetenunterkunft wird sozusagen so ein Protest aus dem Boden gestampft, auch aufgesetzt auf diesen ehemaligen Pegida-Grundlagen. Ne? Wer macht das vor Ort? Wer meldet die Demo an? Wir haben das bei den Corona-Protesten deutlich gemerkt, also alles, was so verschwörungsideologischer Bereich ist, selbe Leute, selbe AnmelderInnen, selbe Demostruktur. Großes Know-how und es funktioniert. Ne? Die haben ihre Netzwerke, die Telegram-Gruppe ändert den Namen vielleicht und die Leute kommen auf die Straße. Das heißt, wir haben an bestimmten Stellen rechte Hegemonie. Wir haben Orte, wo sich niemand mehr auf die Straße getraut hätte und gesagt hätte, ey, eure Demo ist wirklich Mist, wir wollen hier euch nicht und wir wollen vielleicht sogar die geflüchteten Unterkünfte, wir wollen solidarisch mit geflüchteten und migrantischen Personen sein. Es gibt Orte, ich habe Kolleginnen, die sagen, die kann man aufgeben, ich würde so pessimistisch nicht sein, aber wir haben Orte, wo es schwierig ist, genauso Zivilgesellschaften, linken Prozess überhaupt noch auf die Straße zu bringen. Und wir hatten dann diese heißen Herbstproteste, die auch deutlich nur von rechts gelaufen sind. Die ganze Frage von Inflation, Sanktionen gegen Russland müssen aufgehoben werden. Wie gesagt, Atomstrom darf gerne wiederkommen, einfach um diesem Narrativ von die Bundesregierung versaut uns gerade die Stromrechnung, alles wird teurer, ist ein rechtes Narrativ durchgängig gewesen. Man merkt so ein bisschen die Abwesenheit von linken alternativen Möglichkeiten, Protest auf die Straße zu bringen. Auch all diese Dinge, ne? Man kann ja sagen, bei Corona ist nicht alles gut gelaufen, aber es fehlte an linken Strukturen, die das ordentlich argumentieren und kommunizieren konnten. Dasselbe haben wir bei den heißen Herbstprotesten. Wir hatten das jetzt bei den Bauernprotesten, wo man ja auch viel Solidarität gerne mit Bäuerinnen und Bauern an bestimmten Punkten haben kann, aber es heißt nicht von links passiert. Das ist in Deutschland fast ausschließlich. Alle diese Protestbewegungen sind von rechts dominiert worden, auch von rechten lokalen Akteurinnen, sag mal, von wirklich hardcore rechtsterroristischen Organisationen, bewaffneten Strukturen wie dem Dritten Weg. bis hin zu, wir haben die Freien Sachsen, wir haben so merkwürdige Ausleger von irgendwelchen Corona-LeugnerInnen, die Basis als Partei auch, die vor Ort alles anmelden, alles dominieren. Und kommen halt jetzt auch in diese ganzen Demos, Sanktionierungen von Russland etc. Also es ist schon relevante Größe, genau dahin zu gucken, weil es wird lokal aufgebaut und sie legen einen großen Fokus auf kommunal zuerst. Sie wollen vor Ort dominieren. Wir hatten das bei der NPD in den 90ern schon mal. Rein in die Kita, rein in die Feuerwehrstrukturen. Wir haben noch das Technische Hilfswerk. Das sind so ein paar bündische Männerstrukturen.
Zivilschutz,
okay. Genau, also da so rein. Das hatten wir in den 90ern schon mal. Das macht die AfD jetzt wieder. Wir haben Feuerwehrverbünde, die sagen, wir wollen keine Rechten. Aber wir haben eine ganze Menge, die es nicht sagen. Und die sozusagen sich freuen über jeden Ehrenamtlichen, der da reinkommt und ein bisschen mithilft. Das ist ein großes Problem. Und da rein kommt sozusagen eine AfD, die sehr stark inzwischen von Björn Höcke mit einem sehr völkischen Flügel dominiert ist. Offiziell ist der Flügel ja verboten und aufgelöst worden. Und trotzdem guckt man sich, wenn man heute in die AfD reinguckt, wenn man sich den Europaparteitag anguckt, sehr deutlich, dass es um völkischen Nationalismus geht. Auch wirklich ohne Scheu davor, ideologische Elemente aus dem Nationalsozialismus zu übernehmen. Das Europawahlprogramm klingt etwas netter, als es geschrieben wurde und als dann vor Ort auch gesagt wurde. Und wir haben jetzt so ein bisschen das Problem, und das ist auch was, worüber wir gerne diskutieren können, auch mit so einem Blick von euch, dass wir die AfD haben, die aber offensichtlich es schafft, alle konservativen und auch demokratischen Parteien vor sich herzutreiben. Sie haben es angekündigt, sie wollten es tun und alle anderen machen das auch mit. Das heißt, gerade beim Thema Migration und gerade bei den Korrektivrecherchen, wo es einen riesen Aufschrei gab, dass wir von Remigration sprechen, dass wir eigentlich die Menschen deportieren wollen, raus aus Deutschland, auch wenn sie selbst mit deutscher Staatsbürgerschaft, gab es einen riesen Aufschrei. Die Proteste sind super breit, von Kirche über Gewerkschaft, über die CDU ist überall mitgelaufen, ne, bis hin irgendwie zu linkeren Gruppen. Und trotzdem reden wir gerade, oder haben wir schon die Einführung einer Bezahlkarte, das heißt, man entzieht den Geflüchteten die Möglichkeit, mit Bargeld vor Ort Dinge zu kaufen, auf die man Lust hat, oder überhaupt Geld irgendwo hinzuschicken, auch in die Heimatländer. Es gibt jetzt also Karten, wo Sozialleistungen auch ausgezahlt werden, und dann darf man damit nur in bestimmten Regionen, in bestimmten Läden einkaufen gehen. Klappt total super, wenn man in Deutschland sowieso fast nirgendwo mit Karte bezahlen kann. Also auch da total schwierig, aber es ist eingeführt worden, ohne dass wir die AfD an der Regierungsbeteiligung haben, sondern es haben sich die Ampelparteien, also Grüne, SPD und FDP natürlich gerne auch schon so vorher ausgedacht. Wir haben in bestimmten Bundesländern gerade die Diskussion über Arbeit von Asylbewerbern für 80 Cent pro Stunde. Wir hatten mal die Einführung des Mindestlohns, den haben wir auch immer noch, aber das wird gerade total aufgeweicht und Menschen, die im Asylverfahren sind, die aber eigentlich in Deutschland auch noch nicht arbeiten dürfen, zu überbrücken mit so einer 80 Cent, ich sag mal, Zwangslohnarbeit. Auch das, ohne dass die AfD in Regierungsverantwortung ist. Wir haben in Europa gerade die Verabschiedung des gemeinsamen Asylsystems, des GEAS, womit man ja sich auch mit anderen autoritären Staaten in Europa gemein macht und sagt, für die innere Solidarität müssen wir sozusagen uns abschotten. Finde ich eine sehr spannende Kommunikation. Auch das passiert natürlich auch mit einer Faschistin in Italien, mit Faschisten in Ungarn. Und trotzdem macht Deutschland und das mit, sag mal, Ursula von der Leyen als Christdemokratin in Europa, aber auch mit einem Olaf Scholz, der nun keine gute Vergangenheit bei der SPD hat, in Deutschland mit. Das heißt, wir brauchen die AfD, zumindest als Treiber brauchen wir sie offensichtlich, um rechte Politik zu forcieren, aber wir brauchen sie nicht erst in Regierungsverantwortung an verschiedenen Stellen. Und wir haben dann, das ist der Grund, warum so ein bisschen in Deutschland gerade auch ein bisschen Panik ausbricht. Die Landtagswahlen in Thüringen dieses Jahr, das ist einer unserer Bundesstaaten, wo es sein kann, dass Björn Höcke Ministerpräsident wird. Ich weiß nicht, ob das eine reale Option ist. Die CDU sagt dazu momentan gar nichts. Also die CDU sagt, wir könnten uns vielleicht vorstellen, mit der AfD zusammenzuarbeiten, aber nicht mit Björn Höcke. Was interessant ist, weil Björn Höcke würde wahrscheinlich auch darauf verzichten, an irgendeine Position zu kommen, wenn dafür seine Partei weiter nach vorne kommt. Und es braucht auch nicht Björn Höcke nach ganz vorne geschoben, wenn er im Hintergrund Strippen zieht. Das heißt, gerade in diesen Diskussionen, ob am 1. September der erste AfD-Ministerpräsident kommt oder eine Regierungsbeteiligung der AfD mit der CDU, was vor Ort viel beeinflussen wird. Wir haben in Thüringen schon auch den ersten AfD-Landrat, der vor Ort kommunal viel entscheiden kann und damit auswirkend eine erhöhte Zahl rechter Übergriffe auf Geflüchtete, auf migrantisierte Menschen, auf Geflüchtetenunterkünfte. Das heißt, unsere Opferberatungsstellen haben gerade sehr viel zu tun, sind total überlastet und wissen überhaupt gar nicht mehr, was eigentlich noch möglich ist. Und das nur, weil andere Menschen sich befähigt fühlen, jetzt rechte Politik auch noch für sich selbst umzusetzen. Das heißt, wir haben diese Einstellungen, 30% nicht verändert, aber wir haben eine deutlich erhöhte Gewaltbereitschaft. Wir haben terroristische Gruppen, wir hatten Putschversuche und Überlegungen der deutschen Regierung. Es gab Überlegungen auch Karl Lauterbach, der zu den ganzen Corona-Sachen immer wieder auch in Verantwortung genommen wurde, als Gesundheitsminister zu entführen. Wir hatten diesen während der Corona-Proteste 2022 diesen Putsch oder diesen Sturm auf den Reichstag, was ja jetzt auch schon in mehreren Ländern auch kopiert wurde. Ne? Also es gibt ja an vielen Stellen die internationale extreme Rechte, die sich das anschaut. Das heißt, wir haben eine sehr gute bewaffnete rechte Szene, neben einer rechten, besonders starken AfD, die versucht, irgendwie in parlamentarische Machtpositionen zu kommen. Und haben aber gleichzeitig eine sehr gute rechte Szene, die sich auf so einen Tag X vorbereitet. Du hast es gerade schon gesagt, es wird ein bisschen Chaos produziert, es wird dieses, die Regierung kann nichts, man zweifelt an demokratischen Institutionen, was sollen eigentlich die da oben? Man versucht so ein bisschen Oppositionsarbeit zu machen und gleichzeitig da reinzugehen und zu sagen, jetzt brauchst du einen rechten Putsch, wir brauchen eine rechte Machtübernahme, um den Laden wieder auf die Beine zu stellen. Und wir merken, dass es darauf unterschiedliche Vorbereitungen gibt. Wir haben momentan 32 laufende Gerichtsprozesse gegen 135 Neonazis von staatlicher Seite. Wir versuchen gerade, die Bundesgeneralanwaltschaft versucht, genau da gerade Prozesse zu führen, was für linke Strukturen immense Arbeit ist, Prozessbeobachtung zu machen, auch ein großer Teil unserer Arbeit. Und wir haben genau diese Kombination aus einer sehr starken parlamentarischen Rechten und einer sehr starken, auch militanten rechten Szene. In Deutschland fehlen Munition und Waffen bei Bundeswehr, Polizei, Staatssicherheit etc. Und die meisten sind davon mit Sicherheit in der rechten Szene. Man konnte sie irgendwann mal straffrei abgeben. Es ist mehr abgegeben worden, als eigentlich vermisst wurde. Deutschland ist da also besonders gut drin, auch nicht hinzuschauen, sich nicht anzugucken, was das für organisiertes Verbrechen auch von rechter Seite ist. Und diese Kombination ist natürlich was, was total beängstigend ist. Und ich muss leider zugeben, dass es auf der anderen Seite auch nicht ganz so schön ist. Ne? Wir haben rechte Strukturen, die zwar verfolgt werden und an vielen Stellen auch Prozesse kriegen, aber wir haben halt auch immensen Prozess, der Dina-E-Prozess gegen so linksextremistische Szene. Das ist so ein Aufgebot gewesen mit Hubschrauber abholen und großen Bildzeitungsartikel über so eine Verhaftung. Große Prozesse, die wir auf rechter Seite eigentlich noch nie gesehen haben. Also Deutschland freut sich über jeden Linken, der, glaube ich, groß hochgenommen wird. Wir haben ja jetzt RAF-Razzien gehabt, auch ein paar Jahre später. Nochmal interessant, sich anzugucken, wie die Polizei sich vor allen Dingen gefreut hat, da jetzt total reinzugehen. Das heißt, auch gerade gegen links wird unfassbar viel staatlich gehandelt. Wir haben eine riesengroße Kriminalisierung der linken Szene. Wir haben eine große Kriminalisierung von Klimaprotesten in den letzten Jahren erlebt. Die letzte Generation ist ja von vielen angegriffen worden, versucht worden, auch handlungsunfähig zu machen. Das heißt, es fehlt so ein bisschen da auch an einer konzentrierten Zusammenarbeit, einfach auch, weil die letzten Jahre aus staatlichen Repressionen, gerade gegen die linke Szene und linke Bewegungen, bestand. Was wir jetzt mit den Korrektivrecherchen erlebt haben, ist aber trotzdem interessant. Wir hatten nach den Korrektivrecherchen große Proteste deutschlandweit, also die großen in Hamburg, München, Frankfurt, Berlin. Großstädte sind ja immer ein bisschen vorbildhaft. Aber wir hatten vor allen Dingen auch große Proteste in kleineren Ortschaften. Diese Orte, von denen ich vorhin gesagt habe, die sind eigentlich verloren gegangen und die wissen gar nicht, ob es da noch linke oder progressivere Mehrheiten gibt. es gibt kleine Orte, wo sich Leute getraut haben, auf die Straße zu gehen und zu sagen, okay, wir wollen, dass die AfD verschwindet, wir wollen, dass diese Korrektivrecherchen ernst genommen werden. Und es war total wichtig für die Ortschaften, weil man sonst immer dachte, wer geht hier eigentlich noch auf die Straße, ist mein Nachbar eigentlich ein Nazi oder nicht? Und ein paar Leute wiedergefunden haben und gesagt haben, okay, ich mache den Protest, du kommst mit, wir sind immerhin schon fünf. So. Das ist total wichtig, ist aber nicht so viel. Es gab in einigen, man muss sagen, in ostdeutschen Bundesländern Gegenproteste. Es gab Nazis, die sich gegen diese Proteste gewendet haben. Es gab auch Gewaltübergriffe an verschiedensten Stellen. Und trotzdem sind die total wichtig. Momentan haben wir diese Proteste weniger. Ich weiß aber auch, in vielen Orten gibt es eine Organisation. Leute versuchen, sich zu verbünden, versuchen, irgendwie Netzwerke aufzubauen, aus bestehenden Strukturen auch wieder was rauszuholen. Es gab früher so Seebrückenstrukturen, die versucht haben, eine kommunale Aufnahme von Geflüchteten zu mobilisieren. Die gibt es noch. Es gibt die Omas gegen Rechts, eigentlich aus Österreich. Aber ich muss sagen, wirklich eine großartige Backup-Struktur geworden in Deutschland. Hätte ich nicht gedacht. Die halten einfach durch, die sind so ein bisschen angstloser, vielleicht auch ein bisschen weniger verkopft, ich weiß nicht, aber die machen jede Demo mit. Wir haben mit Aufstehen gegen Rassismus eine total gute Struktur, die es auch schafft, Weiterbildungen zu machen, Stammtischparolen entgegenzustehen, was wahnsinnig wichtig ist. Und trotzdem müssen wir gucken, was passiert eigentlich aus diesen Protesten und aus Organisierungen jetzt eigentlich für diese ganze Frage Kommunalwahl, Landtagswahl, Europawahl. Bei diesen Demos liefen zwei Sachen mit. Die eine hieß, wir sind die Brandmauer. Diese ganze Brandmauer-Diskurs geht es darum, dass die, also vor allem, dass die CDU nicht mit der AfD zusammenarbeiten soll, weil das ist der Punkt, an dem es passieren könnte. Und es geht schon darum, in so einem sehr parlamentarischen Sinne darauf zu gucken, dass diese Zusammenarbeit nicht geschehen wird. Wir wissen, auf kommunaler Ebene gibt es eine Zusammenarbeit. Wir versuchen es gerade zu skandalisieren. Klappt so halb. Auf Landtagsebene in Thüringen gab es auch schon zwei gemeinsame Anträge von AfD und CDU. Und das Wichtige ist aber eigentlich, so eine Regierungsmehrheit zu verhindern für Thüringen. Weil wenn Thüringen fällt, dann werden wir ehrlich gesagt gucken müssen, was damit passiert. Es gibt Leute, die also ganz ehrlich da versuchen wegzuziehen. Es gibt eine ganze Menge Leute, die Rückreiseanträge stellen, weil sie dort nicht in geflüchteten Unterkünften sein wollen, weil es gefährlich wird. Und genau da reinzugehen, wird total die spannende Frage. Und das zweite Moment in diesen Demos sind Diskussionen um ein AfD-Verbot. Das habe ich unsere sehr glorreiche Geschichte von rechten Verboten vorhin schon erzählt. Und trotzdem gibt es eine große Sympathie bei, ich sag mal, vielen linkeren Bewegungen dafür, weil uns, glaube ich, ein bisschen der Arsch auf Grundeis geht. Also die Frage, was machen wir jetzt eigentlich? Was geht eigentlich neben dem Verbot noch gegen rechte Parteien, gegen rechte Strukturen? Und es geht vor allen Dingen auch gegen so eine Finanzierung. Kann man ihnen die staatliche Finanzierung entnehmen? Kann man versuchen, diese Struktur auch auszutrocknen, internationalen Respekt auch wegzunehmen, wenn so ein Verbot im Raum steht? Dafür braucht es aber, ich sag mal, eine starke linke Struktur und Bewegung und auch breiter getragen, weil so ein Verbot dauert mindestens 3 bis 5 Jahre. Also nichts, was morgen passiert, wenn man es jetzt anschiebt. Verbotsverfahren und Anträge werden in Deutschland parlamentarisch gestellt. Und es gibt die Diskussion bei der CDU, was erstaunlich spannend ist, dass jemand in der CDU überlegt, einen AfD-Verbotsantrag zu stellen. Aber es braucht natürlich Antifa-Recherchen, genau um diesen Antrag gut zu unterfüttern. Und ich bin ja gespannt, ob die CDU den Antrag stellt und mit Antifa-Recherchen unterfüttert oder ob am Ende nur Verfassungsschutzberichte hinten dran hängen. Aber genau diese Kombination, das ist ein bisschen wild, aber wir sind in einer Situation, wo wir breite bürgerliche Proteste brauchen, breites bürgerliches Spektrum, um so einen Anti-Rechts-Diskurs überhaupt noch mitmachen zu können. Und ich würde sagen, es braucht leider auch, weil das diese Proteste nicht können, sie sind nicht antirassistisch. Die meisten Proteste waren sehr breit. Sie waren sehr divers, was so Altersstrukturen angeht. Es war für viele Menschen die erste Demo. Ich hatte so Opis neben mir, die gesagt haben, ey, ist meine erste Demo. Und ich war so, wow, okay, das ist interessant. Und gleichzeitig gibt es diese ganzen Leute, die während Corona Kinder bekommen haben und jetzt realisieren, in was für einer Scheißwelt diese Kinder aufwachsen werden, wenn die AfD mal zum Zug kommt und Regierungsbeteiligung bekommen. Das heißt, sehr unterschiedlich, aber nicht divers in Herkunft, Hautfarbe, auch Marginalisierungen. Ne? Sondern weiße, meistens noch männlich dominierte Demos. Und wir haben diese großen Proteste nun mal nicht bei der Asylprotestgebung, also versuchen zu gucken, dass wir GEAS verhindern und da Protest auf die Straße zu treiben, hat nicht funktioniert. Und genau das braucht es aber eigentlich, dass wir diese Bewegungen zusammenkriegen. Und das klingt vielleicht absurd, aber es braucht vor allen Dingen momentan, glaube ich, genau die Diskussion, was heißt eigentlich rechte Politik? Was heißt das an Ideologiemomenten? Du hast vorhin vieles gesagt, wir reden über Rassismus, wir reden über Antisemitismus, wir reden aber auch über Antifeminismus, wir reden über so ein Klimaleugnungsmoment. Und dann festzustellen, dass es nicht die AfD ist, die gerade diese Politik durchsetzt, sondern eigentlich viele andere Parteien, auch in der Bundesregierung in Deutschland, um da nochmal so einen Aufschrei zu produzieren. Und dann braucht es für vor allen Dingen kleinere Proteste, kleinere Mobilisierungen in kleineren Orten außerhalb der Großstädte eigentlich auch Sicherheitskonzepte. Also wir haben das Problem, auch ich mache momentan Veranstaltungen mit Sicherheitspersonal, weil überhaupt nichts mehr safe ist. Ich finde das hier ganz nett, ich hoffe, dass auch nichts passiert. Aber das ist da, wo wir gerade arbeiten, eigentlich nicht mehr der Fall. Das heißt, die Frage auch von, ich sag mal, gut organisierten linken Strukturen heißt auch Sicherheit bieten, Weiterbildung über Sicherheit zu geben, zu gucken, dass Leute da sind, sich gegenseitig unterstützen und auch zu gucken, wer traut sich eigentlich auf eine Demo, ne? Wer traut sich vorne auf einem Podium zu sitzen, was braucht es eigentlich an Strukturen, um genau das zu gewährleisten. Und es passiert ganz viel davon. Wir haben, wie gesagt, auch große Diskussionen über die ganze Frage, was machen wir jetzt eigentlich, wenn Frontex weiter mobilisiert, wenn sozusagen die Mauern auf Europa höher gebaut werden. Wir haben große deutsche Seenotrettungsorganisationen, die auch aber kriminalisiert werden ohne Ende. Wir haben die ganzen anderen Beyond-Border-Projekte, die an den verschiedenen Außengrenzen Europas versuchen, Geflüchtete zu unterstützen. Und genau das braucht es aber gerade viel, viel mehr. Dafür müssen aber linke Bewegungen auch wieder mehr zusammenkommen, wenn man an der Stelle das unterstützt. Und dafür sind wir, glaube ich, zu wenig. Also auch wenn ich positiv enden wollen würde, würde ich sagen, es braucht mehr Leute und die müssen vor allem ein bisschen mehr zusammenhalten, egal ob es politisch etwas schwierig wird manchmal und man sich nicht bei allen Themen sehr einig ist. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer polnischen Feministin, die diese ganze Peace-Regierungsabschaffungsdebatte ja jetzt gerade hinter sich haben, die aber auch sagt, wir machen das seit 2016. Wir haben jetzt einfach jahrelang Protest gegen diese ganzen Abtreibungsdebatten geführt und wir sind jetzt zufrieden, dass die Peace nicht mehr in der Regierung sitzt, aber der Moment hat auch erst funktioniert, als die Peace in die Regierung gegangen ist. Ja, das war der Moment, an dem eine breitere Bevölkerung gemerkt hat, okay, es wird jetzt richtig scheiße, jetzt ist sie nicht mehr in der Regierung und trotzdem müssen sie jetzt ganz viel Gesetzgebung wieder rückgängig machen. Das dauert unfassbar lange, es dauert unfassbar viel Zeit, brauchen die Geduld. Und sie haben die Geduld auch nicht und sie haben vor allem die Kraft nicht mehr. Und gleichzeitig müssen wir aber gucken, dass wir uns gegenseitig unterstützen und zwar, ich sag mal, über Grenzen hinweg. Und an der Stelle brauchen wir uns auch alle gegenseitig. Es braucht den Blick in die anderen Länder, es braucht auch die Unterstützung. Ich würde mal sagen, bei Protesten, aber auch bei Recherche über Grenzen hinweg und es braucht vielleicht auch neue Formate. Also ich weiß nicht, über das Gefühl, Proteste sind irgendwie, das hat so Protestdynamiken, die ist auch für breite bürgerliche Bündnisse, ist das wahrscheinlich gut, aber es braucht halt links und rechts davon auch noch viel mehr, um darüber aufzuklären, was heißt eigentlich rechte Regierungsbeteiligung, was heißt rechte Politik. Es versucht in Thüringen, gibt es jetzt das Thüringen-Projekt vom Verfassungsblock, die versuchen mal herauszufinden, wie schnell eine AfD in Regierungsbeteiligung oder nur in einer Mehrheitsposition Richterämter ändern kann, ganze Gesetzgebungen ändern kann, auch die Verfassung in Thüringen ändern kann, weil dafür reicht die Zweidrittelmehrheit. Wenn sie die kriegen, dann würden sie sozusagen an bestimmten staatlichen Stellen aus einer Gleichschaltung von Medien vor Ort etc. total gut andocken können. Und gleichzeitig braucht es aber, das können die auch schreiben, es braucht sozusagen die mediale Aufarbeitung davon. Und wir versuchen es gerade in so vielen kleineren Puzzlestücken, ist mein Gefühl. Und jetzt braucht es aber so ein neben den großen Protesten nochmal einen guten Aufschrei, vielleicht auch ein Hingucken anderer internationaler Leute zu sagen, was passiert da eigentlich in Deutschland. Deswegen vielleicht auch von euch noch ein paar Ideen, die ich gerne mit einsammeln würde, was brauchen, skandalisieren, bevor Deutschland dann wieder mal wieder rechte Regierung bekommt. Und das ist in der Geschichte bisher nicht besonders gut gelaufen, deswegen wäre ich auch dafür, dass wir das tatsächlich verhindert kriegen und uns fehlen so ein bisschen, glaube ich, die Kreativität und ein bisschen die Mittel und dann müssen wir ein bisschen mehr werden. Vielleicht erstmal so weit.